Invesco Spotlight, der Expertenpodcast zu Themen rund um die Geldanlage.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Stefanie Steurer und ich darf heute einen sehr, sehr spannenden Gast zu einem hochaktuellen Thema begrüßen. Bei mir ist Professor Dr. Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center, kurz FSBC, der Frankfurt School of Finance and Management. Auf dem Gebiet der Blockchain ist viel los, besonders wenn man die Schlagzeilen über FTX und Sam Bankman-Fried und Co. nachdenkt. Aber vielleicht beginnen wir am Anfang einfach mit ein paar Grundlagen. Herr Professor Sandner, können Sie mir ganz kurz und in ganz einfachen Worten erklären, was die Blockchain ist und wo hier die Verbindung mit NFTs, also Non-Fungible Tokens, sogenannten digitalen Sammlerstücken, die mit einer einzigartigen Identität auf der Blockchain gespeichert sind, und Kryptowährungen besteht?
Ja, klar, gerne. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf und vielleicht einfach, um direkt ins Thema einzusteigen. Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich letztendlich um eine Datenbank, die auf verschiedenen Computern gespeichert ist oder wird. Und so, dass die Daten sich quasi dort ständig gegenseitig synchronisieren. Das kann man vor allem wunderbar sich anschauen beim Bitcoin. Beim Bitcoin gibt es Stand heute Tausende von Rechenknoten überall auf der ganzen Welt verteilt. Und die synchronisieren sich planmäßig alle 10 Minuten, so dass auf jedem dieser einzelnen Knoten der gleiche Datenbestand vorliegt, und dadurch entsteht letztendlich ein resilientes Netzwerk, so dass ich einzelne Rechner oder sogar auch ganze Länder oder Regionen rausnehmen kann, auch infolge von Regulierung zum Beispiel oder Gesetzen, und das Gesamtnetzwerk überlebt dennoch. So funktioniert Bitcoin, so funktioniert Ethereum und viele andere Kryptowährungen eben auch. Und das ist letztendlich das Bahnbrechende hier, dass ich eine dezentrale Technologie geschaffen habe, die resilient ist gegenüber Angriffen oder eben Eingriffen, so dass die Technologie oder überhaupt das Netzwerk immer überleben wird. Und gerade bei Bitcoin und bei Ethereum ist es insofern extrem spannend, weil man heute schon sagen kann, Bitcoin, Ethereum und Co. kann nie wieder abgeschaltet werden. Ich glaube, das haben wir als Gesellschaft oder auch als Menschheit noch gar nicht richtig verstanden, was es eigentlich bedeutet, eine Technologie in Gang gesetzt zu haben vor knapp 15 Jahren, die nie wieder ausgeschaltet werden kann. Soweit zum Thema Blockchain und Krypto. Und bei dem Thema NFT geht es letztendlich darum, dass man Tokens auf Basis von Blockchain-Systemen erzeugt, die jetzt nicht für den tagtäglichen Handel gedacht sind, wie eine Aktie oder was Ähnliches, sondern eben es handelt sich hier um einzigartige Darstellungen von Bildern, von Copyrights, von Assets, die zwar transferierbar sind von A nach B, die aber letztendlich nicht für den hochfrequenten Handel gemacht sind, wie Aktien und Ähnliches. Insofern spricht der Name Non-Fungible schon für sich. Ja, nicht austauschbar wird es oftmals übersetzt. Ich halte das für keine gute Übersetzung, weil es ist schon sehr, sehr wohl austauschbar. Es ist transferierbar, aber es ist nicht für den dauerhaften Handel gemacht, weil jeder Token dieser Art eben nur ein einziges Mal existiert.
Wahnsinnig spannend. Da sind jetzt ganz viele Themenaspekte aufgekommen, über die ich gerne noch im Detail ein bisschen mehr hören und sprechen würde. Vielleicht mal noch zum Einstieg. Die Technologie ist nie wieder aufhaltbar in diesem Bereich. Wie viele solcher unterschiedlicher, nicht mehr aufhaltbarer Blockchain-Netzwerke, die jetzt zum Beispiel Kryptos verwalten, gibt es aktuell? Weiß man das? Kann man das einschätzen?
Ja, genau. Also das ist jetzt die Frage nach der technischen Infrastruktur. Also wie viele Infrastrukturen dieser Art existieren? Da gibt es Bitcoin, Ethereum. Ethereum ist eine sogenannte Smart Contract Plattform, also so eine Art weltweite Finanzinfrastruktur zur Abbildung von Assets. Und Ethereum ist in diesem Bereich der Smart Contract Plattform eben nicht alleine, sondern es gibt in Summe mehr als 70 ähnliche Plattformen. Also wenn man so will, Ethereum Wettbewerber, 70 Stück. Sogar mehr, noch mehr. Davon aber wiederum sind manche wiederum ein bisschen wackelig, teilweise auch noch sehr jung. Und sehr junge Netzwerke könnten eben noch abgeschaltet werden oder könnten feindlich übernommen werden, damit danach eine Abschaltung erfolgen könnte. Das wäre durchaus denkbar. Das heißt, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich behaupten, dass es wahrscheinlich 20 Basisplattformen sind, die schon so weit entwickelt sind, dass man sie nicht mehr abschalten kann. 20 Stück würde ich jetzt das mal Pi mal Daumen schätzen. Und auf diesen Plattformen wiederum laufen verschiedene Krypto-Projekte oder eben Krypto-Assets, Krypto-Währungen, zum Beispiel die ganzen DeFi-Protokolle. Und wenn man das wiederum zusammenzählt, hat man in Summe wahrscheinlich einige 100 Projekte, die jetzt laufen, die nie wieder ausgeschaltet werden können. Hunderte. Ja, es gibt in Summe laut den Statistiken über 20.000 Kryptowährungen. Man darf aber hier, also eigentlich ist die Zahl nicht besonders informativ, weil unter diesen 20.000 auch inzwischen wirklich Tausende dabei sind, die keinen Nutzwert mehr haben, die auch nicht mehr unterhalten werden, die aber trotzdem noch auf den Systemen laufen. Und deswegen sage ich als Schätzzahl immer, dass es wahrscheinlich eine Handvoll wirklich richtig gute Projekte gibt, in die man auch investieren könnte und vielleicht 50 bis 100, die man sich näher anschauen könnte. Und dann wird es ehrlich gesagt aber auch schon sehr dünn.
Das ist spannend. Ich glaube, jeder von uns kennt die großen Namen, Blockchain, Bitcoin, Ethereum. Jetzt bei dieser Fülle an Dingen, wenn wir auf das Thema Regulierung kommen. Für unterschiedliche digitale Vermögenswerte müssen ja dann unterschiedliche Regulierungen geschaffen, berücksichtigt werden. Eine unfassbare Komplexität, die dahinter steht, die auch verunsichert, mich verunsichert, Anleger durchaus verunsichert. Was sind denn so die zentralen Aspekte, die Sie sagen würden, muss man unbedingt beachten?
Genau, also ich glaube, es ist ganz wichtig, zunächst mal sich zu überlegen, wo investiere ich denn? Das heißt, welche Tokens? Und da gibt's für mich eine ganz einfache Regel. Oben in der Liste anfangen, da steht der Bitcoin, da steht Ethereum und dann steht ehrlich gesagt für den Einsteiger erstmal gar nichts mehr, weil alles andere schon wieder zu komplex ist und auch zu Betrügereien neigt. Ja, also wirklich oben anfangen. Es wird keinen Bitcoin 2 geben, das kann ich gerne nachher noch ausführen. Es gibt genau einen Bitcoin und es bleibt er auch. Das heißt, die Suche nach einem Bitcoin 2, der sich ähnlich gut entwickeln wird wie der Bitcoin 1, den es heute schon gibt, wird nicht funktionieren. Und gleichzeitig hat der Bitcoin, den es heute gibt, auch Ethereum, noch unglaubliches Aufwärtspotenzial für den Anleger. Das heißt, man sollte sich erstmal mit den großen Projekten beschäftigen, Bitcoin, Ethereum, und versuchen dort erste Gehversuche zu unternehmen, das Thema zu verstehen, um danach vielleicht tiefer zu graben und irgendwelche kleineren Tokens zu machen. Aber bitte, bitte, bitte nicht sich überzeugen lassen von lauten Marketing-Argumenten von irgendeinem neuen Super-Token, den niemand kennt. Das sind meistens und sehr, sehr, sehr oft betrügerische Projekte oder teilweise auch schlechte Projekte mit guten Marketing-Argumenten. Also da ist wirklich Skepsis angebracht. Bitcoin und Ethereum sind, was das Thema angeht, aber aus meiner Sicht tauglich, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Das war jetzt Punkt 1. Dann Punkt 2 ist die Frage, wie investiert man eigentlich? Bei welcher Börse mache ich das? Mache ich das über ein Bitcoin-ETF, Ethereum-ETF, also quasi klassisches Depotbanking? Oder gehe ich über eine Kryptobörse? Da fällt einem hier in Deutschland der Coinbase ein oder auch die Börse Stuttgart. Das sind die typischerweise genannten Namen. Es gibt aber gleichzeitig über 200 Kryptobörsen mit Sitz irgendwo auf der Welt. Wir haben jetzt öfters gesehen, dass manche von denen implodiert bzw. explodiert sind. FTX ist das aktuellste Beispiel. Und ich frage mich immer, warum die Leute unbedingt auf diese verrückten ausländischen Börsen irgendwo auf der Welt zurückgreifen wollen, wo wir doch jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und generell in Europa wirklich eine gute Regulierung haben, die es auch ermöglicht, dass die Leute hier vor Ort sicher in lokale Firmen investieren können oder also Kunde werden können. Coinbase ist eine amerikanische Firma, aber unterliegt mit ihren hiesigen Tochtergesellschaften eben auch den hiesigen Gesetzen. Und wir haben jetzt das Glück, in Europa eine tolle Regulierung zu haben. Insbesondere Deutschland ist hier sehr weit. Es gibt überhaupt keinen Grund, zu irgendwelchen Börsen zu gehen, in irgendwelchen fernen Ländern, wie Seychellen oder wo die alle sitzen. Ja, das heißt wirklich, reduce to the max, meine ich hier. Und noch, wenn ich noch einen kleinen Punkt der lässt sich schnell erklären, noch anfügen darf, ist immer die Frage, wann investiert man denn eigentlich? Und da sind Sie bei Invesco natürlich auch die Profis. Man wird es nicht schaffen, den Markt zu timen. Es ist unmöglich zu sagen, ich gehe beim tiefsten Punkt rein und beim höchsten Punkt raus. Und vor der Unmöglichkeit dessen ist es statistisch am besten, regelmäßig kleine Beiträge zu investieren. Also zum Beispiel 100 Euro pro Woche oder von mir aus 1.000 Euro pro Monat, also regelmäßig investieren, dann würde man es schaffen, das Markttiming und die Volatilität ein bisschen abzudämpfen, weil man dann im Mittelwert einen vernünftigen Einkaufs- oder Verkaufspreis bekommt. Und noch vielleicht einen letzten Punkt, den muss ich jetzt dann doch auch noch anführen. Wie viel soll man denn investieren? Statistisch macht es aus meiner Sicht Sinn. Das haben wir auch mit einer befreundeten Firma ausführlich berechnet und nachgewiesen. Es macht Sinn, 4, 5 oder 6% des eigenen Vermögens in Krypto zu halten. Warum so wenig? Weil dadurch letztendlich diese unglaubliche Volatilität, die wir alle kennen, nicht so sehr auf die Portfoliometriken durchschlägt. Und gleichzeitig hat man aber dann doch eine signifikante Upside, wenn es denn dann eben über die lange Frist mal wieder nach oben geht.
Invesco Spotlight.
Ich höre, Sie sind auch aktuell positiv, also Krypto-Eiszeit oder Krypto-Frühling, würden Sie jetzt wahrscheinlich gar nicht so eine klare Unterteilung treffen, sondern es macht Sinn, langfristig, wenn man dieses Exposure eingehen möchte, sich mit diesem Investment auseinanderzusetzen und immer peu à peu etwas zu investieren. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir haben es vorher kurz angesprochen und Sie haben es eh schon sehr, sehr genau beschrieben. CeFi versus DeFi, also zentrales Finanzwesen versus dezentrales Finanzwesen. Ich verstehe, Sie sagen, durchaus macht es Sinn, auf regulierten Plattformen, in regulierten Märkten zu investieren. Und eher auf das zentrale Finanzwesen für die Blockchain-Investitionen, für die Krypto-Investitionen zu investieren.
Genau, als Einsteiger und für die Massen und für meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter und so weiter und so fort ist das der beste Weg. Aber für den technischen Profi, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, der kann durchaus noch einen Schritt weitergehen und zum Beispiel beginnen, die Tokens direkt zu kaufen über dezentrale Protokolle oder die Tokens zum Beispiel dann auch den Bitcoin aus einer Börse, aus einer Kryptobörse herauszulösen und dann zum Beispiel auf einem USB-Stick zu speichern. Ja, aber das ist nicht ganz einfach. Es überliegt auch IT-Risiken, damit die Bitcoins dann nicht gestohlen werden vom USB-Stick oder von der Festplatte. Deswegen sollte man sich dann eben noch tiefer mit dem Thema beschäftigen. Und deswegen bietet letztendlich die Kryptotechnologie die Freiheit, hier zu agieren, wie man möchte. Ich kann einen zentralen Player das machen lassen. Ich kann die Tokens aber auch rauslösen. Mir steht es frei. Je nachdem, ob ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe oder ob ich auf andere Leute mit regulierten Geschäftsmodellen eben vertrauen möchte. Also beides ist möglich, jeder nach seinem Gusto sozusagen.
Gibt's bei Kryptowährungen Zyklen? Kann man jetzt schon sagen, mit der Erfahrung, die man hat, ja, es gibt Zyklen, und wenn ja, wo würden Sie uns aktuell denn positionieren?
Ja, also das ist eine tolle Frage. Da kann man jetzt auch darüber also ganz, ganz, ganz lange sprechen. Ich versuche es aber kurz zu machen. Es gibt verschiedene Ökosysteme, die jetzt da entstanden sind. Also vor einigen Jahren hat man gesagt, es gibt die Blockchain-Technologie, Punkt. Und inzwischen muss man schon sagen, dass also wirklich sich sehr viel getan hat. Vielfach erkennt man das nicht, weil in unserer heutigen Welt, auch bei den Banken und bei den Finanzdienstleistern und in der Industrie, also beim täglichen Arbeitsplatz, das Thema Krypto noch keine große Rolle spielt. Und da hat sich auch die letzten Jahre zwar einiges getan, aber jetzt schon auch ehrlich gesagt nur mit moderater Geschwindigkeit. Eigentlich ist das Thema Krypto ein Thema, was weltweit ist, für primär jüngere Leute, mit jung meine ich 50 minus, also erste Hälfte des Lebens sozusagen. Und dort im Prinzip habe ich eine enorme Dynamik unter Leuten, die sich damit auskennen. Und diese Dynamik findet statt bei Startups, Freelancern, Konferenzen und so weiter. Das heißt, es ist, wenn man so will, ein Ökosystem, es ist eine Subkultur, und innerhalb dessen geht wirklich die Post ab. Aber für den weitaus größeren Teil der Gesellschaft ist es teilweise nicht sichtbar. Deswegen fühlt sich so an, als ob sich nicht so viel täte. Aber jetzt kommen die Zahlen. Wir sind inzwischen bei deutlich über 200 Millionen Kryptowährungsbesitzern auf der ganzen Welt, primär Bitcoin und Ethereum. Wir sind bei einer Durchdringung von 10% in der EU, das hat die EZB rausgefunden. Und wir sind bei einer Durchdringung von 16% in Amerika, das sind sowohl in Amerika als auch hier in Europa 2x40 Millionen Menschen. Da kann mir niemand mehr erklären, dass das jetzt eine Nische sei, die unbedeutend ist, sondern das sind viele, viele, viele Menschen, die sich für das Thema interessieren, aus verschiedenen Gründen. Und gerade als jemand, der von der Hochschule kommt, sehe ich das ja auch tagtäglich, dass die Leute uns wirklich in Scharen zuströmen oder uns E-Mails schreiben oder ähnliches und fragen, wie kann ich mich für den Bereich ausbilden? Wie funktioniert das? Habt ihr Seminare, Kurse, Studiengänge und ähnliches? Also die Dynamik ist sehr, 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 sehr groß, aber primär bei Leuten unter 40 oder unter 50. Bei Leuten 50 plus 60 plus ist die Dynamik hinsichtlich Web3 und Kryptothemen nicht so sehr ausgeprägt. Also da gibt's extreme Unterschiede zwischen den Alterskohorten. Das muss man zum Verständnis eben einfach da unbedingt sagen. Und innerhalb dieses riesengroßen Ökosystems gibt's eben jetzt die verschiedenen Unterökosysteme. Eine sehr riesengroße Community ist die Bitcoin-Community. Dann die zweite ist natürlich die Ethereum-Community. Beides sehr, sehr, sehr große Communities. Dann geht's weiter mit der DeFi-Community, also Decentralized Finance. Dann geht's weiter mit der NFT-Community. Das Metaverse ist im Entstehen, also virtuelle Welten. Und zu guter Letzt ist eine ganz neue kleine Community im Entstehen. Da geht es um die Tokenisierung von Assets oder eben auch CO2-Credits, also Carbon Tokenization. Das sind so die größten Unterökosysteme, die jetzt über die Jahre entstanden sind. Und da gibt es eigene Regeln, eigene Startups, eigene Technologien, eigene Konferenzen. Also das ist quasi alles entsprechend aufgeteilt. Aber fast alles davon läuft auf Ethereum-Technologie.
Wenn wir jetzt bei Ethereum und Bitcoin bleiben und das, diese Technologie uns anschauen, Sie sind ja sehr positiv. Sie sagen, also ich höre jetzt heraus, das ist die Zukunft, das ist gekommen, um zu bleiben. Neben den Schwankungen, andere große Nachteile, die Sie da noch anmerken würden, irgendwas, was man noch wesentlich beachten?
Also ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass man nicht auf Scharlatane reinfällt in dem Bereich. Wir haben ja vielfach gesehen, dass Börsen, Kryptobörsen oder andere Geschäftsmodelle Schaden genommen haben in den letzten Jahren. Also man muss einfach wirklich auf der Hut sein, sich von Service-Providern oder auch Projekten nicht mit lauten Marketing-Argumenten einfangen zu lassen. Wenn man diese Regeln beherrscht, sehe ich keinen einzigen Nachteil. Also die Technologie ist gigantisch. Ich bin extremst positiv. Mir ist auch klar, dass es auf die kurze Frist immer eine relativ hohe Volatilität gibt. Das sehen wir alle paar Jahre. Ich habe das jetzt ja schon mehrfach erlebt, diese Crash-Situationen. Aber auf der langen Frist haben wir, wie gesagt, mehr als 200 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Und das sind Zahlen, die steigen über die lange Frist. Also das heißt, heute in einem Jahr werden wir so langsam bei so Richtung 300 Millionen Besitzer gehen, heute in 2 Jahren dann vielleicht so Richtung 400 Millionen. Und also das sind einfach Zahlen, die steigen, das ist Adoption. Und das sind eben Trends, die aber sehr langsam passieren. Das sieht man manchmal nicht, wenn man tagtäglich auf die Kurse schaut, weil man dann letztendlich sich von dieser Volatilität überraschen lässt und dann meistens den Trend im Hintergrund nicht mehr sieht.
Invesco Spotlight.
Trend ist ein gutes Stichwort. Alle Welt spricht über Nachhaltigkeit, über die Umwelt. Ein Kritikpunkt, der an der Blockchain oft geäußert wird, ist eben das Thema des massiven Energieverbrauchs. Was wird denn da getan? Welche Lösungen werden da derzeit erarbeitet?
Genau, also meine Blockchain-Systeme sind IT-Systeme, die verbrauchen Strom. Aber letztendlich ist es inzwischen so, dass eigentlich die meisten Blockchain-Systeme, fast alle, was den Stromverbrauch angeht, keine große Problematik mehr aufweisen. Insbesondere nachdem die Nummer 2 Ethereum jetzt den Sprung gemacht hat, weg vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus hin zum Proof-of-Stake.
Das ist was?
Das ist letztendlich ein Teil erklärt. Also ich glaube, das sollte man jetzt besser nicht echt erklären. Das dauert einige Minuten oder Stunden. Das geht zu weit, aber da wurde letztendlich ein Teil der Technologie umgebaut. Und das dementsprechend führt es dann dazu, dass gerade bei Ethereum der Stromverbrauch sich also wirklich dramatisch reduziert hat. Damit kann man sagen, dass die Blockchain-Technologie in Summe kein Stromproblem hat. Das muss man definitiv so haben, mit einer riesengroßen Ausnahme, und die ist natürlich Bitcoin. Das heißt, das Stromthema ist einzig und alleine derzeit erkennbar für den Bitcoin und für die anderen Netzwerke, die da draußen existieren, momentan nicht. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von dieser neuen künstlichen Intelligenztechnologie gehört, die heißt ChatGPT. Das macht jetzt so seit einigen Wochen Furore, kennt man auch so langsam.
Ja, kennt man, hört man überall.
Ich habe das heute Morgen mal auf dem Blatt Papier ausgerechnet. Es werden anscheinend momentan pro Tag 3 Millionen Dollar ausgegeben, um die Datacenter zu betreiben für das gesamte ChatGPT-Ökosystem, wenn die Leute da beginnen, ihre Queries abzuschicken. 3 Millionen pro Tag. Im Vergleich zu Bitcoin ist es quasi ungefähr 20-25% der Ressourcen, die Bitcoin verbraucht. Das heißt, ChatGPT ist ein Stromfresser at its best. Noch nicht so wie Bitcoin, und es könnte noch ein paar Monate dauern, dann verbraucht ChatGPT fast so viel wie Bitcoin an Ressourcen im Sinne von Data Center. Aber es weiß natürlich keiner, es spricht auch keiner drüber, es lässt sich auch nicht so viel darüber berechnen. Und ich möchte es einfach nur in Kontext setzen. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist enorm, das wissen wir, das ist bekannt. Aber es gibt andere Technologien, die mit Data Centern arbeiten, auch Zoom-Calls zum Beispiel, Cloud-Systeme, Festplattensysteme, die ganzen Streaming-Dienste wie YouTube und ähnliches, die sind alle derart Datacenter-intensiv, dass im Hintergrund ebenfalls dort enorm viel Strom verbraucht wird. Ja, das ist bei Bitcoin nichts Besonderes, wenn ich es mal so sagen darf. Aber und gleichermaßen ist es natürlich sehr, sehr, sehr unschön. Und man würde sich auch wünschen, dass es anders wäre. Das möchte ich natürlich unter keinen Umständen in Abrede stellen.
Also bei Bitcoin ist die Conclusio, da lässt sich nichts machen, aber bei anderen Systemen verbessert sich das massiv und der Datenverbrauch ist nicht so hoch.
Ja, genau. Mit einem kleinen Zusatz noch. Es hat sich gerade letztes Jahr im Herbst enorm verbessert durch Ethereum. Und seitdem, würde ich mal behaupten, ist der Stromverbrauch, wie gesagt, eigentlich kein großes Diskussionsthema mehr, außer bei Bitcoin. Dort ist es natürlich ein Riesenthema. Also so würde ich es jetzt zusammenfassen. Ich hoffe, das ist genauso, wie Sie es auch gesagt haben, ja.
Alles klar, danke. Herr Professor Sandner, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich denke, es gibt noch ganz viele Aspekte, die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Eine Frage noch zum Schluss an Sie. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sind Sie persönlich in Kryptowährungen investiert?
Ach ja, ich habe zu Testzwecken natürlich diverse Tokens gekauft. Man muss ja wissen, von was man spricht. Ich habe auch, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, NFTs gekauft, um das zu lernen und zu verstehen. Und deswegen ja, zu Testzwecken, zu Ausbildungszwecken ja. Aber ich halte mich natürlich auch an die Regel, die ich vorher ausgegeben habe, 4, 5, 6%, damit letztendlich die Risikometriken nicht übermäßig in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja.
Dann bleibt mir am Schluss Danke zu sagen für diese wirklich spannenden aktuellen Einblicke. Wir können festhalten, die Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, NFTs, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, die sind gekommen, um zu bleiben. Das heißt, es ist wahrscheinlich unausweichlich in der Zukunft, dass jeder oder jede sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken im Alltag oder auch in der Geldanlage macht. Ich sage nochmal Danke, dass Sie heute eingeschaltet haben und wir freuen uns, Sie auch in Zukunft mit unserem Invesco Spotlight Podcast auf dem Laufenden halten zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Invesco Spotlight. Weitere Informationen finden Sie auf invesco.de.